Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ist das nicht manchmal so ein bisschen auch absurd? Dann hast du da auf einmal so ein, ich sag mal, ernstes Theaterstück und dann stehst du dann auf einmal mit Sonja Zietlow wieder im Busch.
Aber ja, nein, das war immer super cool. Also als ich das erste Mal richtig bemerkt habe, das war, ich bin so Anfang der 90er bin ich ins Ensemble vom Schauspielhaus in Köln gegangen und habe so Sachen gemacht wie Die Räuber von Schiller und so. Und gleichzeitig hatte ich bei RTL die Dirk Bach Show. Also dann saßen irgendwelche Schulklassen drin, die mussten gehen, weil es war Die Räuber. Also so ein richtig schöner Klassenausflug, wie man es liebt. Aber das Lustige war, am Anfang kam eben der Spiegelberg aus der Klappe raus mit Karl Mohr. Und der Spiegelberg war eben der komische Mann aus der Dirk Bach Show. Und das gab denen wieder so einen anderen Zugang dazu. Also der Beruf des Schauspielers hat ja irgendwie eine riesige Breite. Und da gehört das alles dazu. Und wenn man da sich auch nicht für schämt oder auch keine Berührungsängste hat, dann finde ich das gerade ganz klasse. Weil es ist alles so dieses berühmte Crossover, von dem man ja auch in der Musik immer so gerne spricht.
Der Schauspieler Dirk Bach in seinem letzten Fernsehauftritt, zu sehen gewesen beim ZDF-Digitalableger Neo, bei der Sendung Neo Paradise mit Joko und Klaas, noch im Internet zu sehen unter neoparadise.zdf.de. Dirk Bach, zu Wochenbeginn 51-jährig verstorben, vielen natürlich bekannt, auch durch seine Rolle als Mitpräsentator des umstrittenen RTL-Dschungelcamps. Wenn man allerdings diese Show nur als Ekel-Adaption von Big Brother verstanden hat, würde man Dirk Bach nicht gerecht werden. Natürlich hat er fremde Texte vorgetragen, aber die waren teilweise so bissig und dem eigenen Fernsehauftritt gegenüber, dass man schon annehmen muss, dass er dabei viel Spaß hatte in dieser Selbstironie-Präsentation. Mein Kollege Daniel Fiesen sagte einmal hier an dieser Stelle, das Dschungelcamp sei für ihn sogar ein kleines Medienmagazin gewesen, wegen dieser satirischen Spitzen auf RTL und diese Show. Das mag vielleicht etwas übertrieben sein, aber er wird am Ende, also Daniel Fiene, hier im aktuellen Medienmagazin in der Ausgabe vom 6. Oktober 2012 wieder zu hören sein, mit seiner Einschätzung zur heutigen Neuauflage von Wetten, dass mit Markus Lanz. Zuvor jedoch hören wir einiges zur Insolvenz von DAPD, genauer gesagt zur Antragstellung der Insolvenz einiger Teile dieses Nachrichtendienstes. Und wir hören mehr vom Ostdeutschen Journalistentag. Es ist der erste, erstaunlich, der erste Ostdeutsche Journalistentag heute in Berlin. Und das alles natürlich wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ja, okay. Dann lassen wir noch die letzte Gitarre hier ausklingen. Im Frühjahr, vielleicht erinnern Sie sich, liebe Gebührenzahler, berichteten wir hier im Medienmagazin von einem Streit der Nachrichtenagenturen dpa und DAPD um einen Millionenauftrag vom Auswärtigen Amt, den DAPD gewonnen hatte. DAPD, von Finanzinvestoren mit einer sehr offensiven Strategie geführt, wollte sich neben der alteingesessenen deutschen Presseagentur dpa zu einem ernsthaften Mitwettbewerber als Vollagentur behaupten. Noch am 24. September, also vor einer Woche, hieß es bei DAPD, die DAPD Media Holding AG erweitert ihr Angebot um einen neuen Dienstleister. Die neue Nachrichtenagentur Spot on News liefert seit heute aktuelle Berichte aus dem Bereich People, Lifestyle und Entertainment. Durch die Expansion in diesem Marktsegment erweitern wir unser Angebot noch einmal deutlich. Nur eine Woche später, am 2.10., dann plötzlich: Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat heute dem Antrag der DAPD-Nachrichtenagentur GmbH und der DAPD-Nachrichten GmbH zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zugestimmt. Die Gesellschaften stellten den Antrag aufgrund von Zahlungsunfähigkeit, nachdem die Gesellschafter die weitere Finanzierung eingestellt hatten. Was in einem solchen plötzlichen Krisenereignis sehr oft zu beobachten ist, die betroffenen Akteure geben die Deutungshoheit ab, indem sie den Informationsfluss einfach unterbrechen, keine Fragen öffentlich beantworten, um wie auch in diesem Fall sich voll auf die entstandene Situation zu konzentrieren, wie es heißt. Das muss man einfach mal sachlich zur Kenntnis nehmen, auch wenn alle Erfahrungen und alle Lehrbücher für Krisenkommunikation anderes empfehlen. Denn die Deutung übernehmen jetzt andere, wie zum Beispiel die Medienjournalistin Ulrike Simon, die für die Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung schreibt. Ich fragte sie vor der Sendung, was genau jetzt dem Insolvenzverwalter eigentlich übergeben worden sei.
Dem Insolvenzverwalter ist die Aufgabe übergeben worden, dieses Firmengeflecht, das über diese sehr kurze Zeit extrem angewachsen ist. DAPD besteht ja aus vielen, vielen Unterfirmen und Tochterfirmen, sich darüber erstmal einen Überblick zu verschaffen und dann Modelle zu erarbeiten, wie diese Unternehmungen des DAPD zum einen so umzubauen sind, dass sie eine schwarze Null schreiben, dabei möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben, das heißt ja dann immer so schön dazu, und eben zu gucken, ob mit weiteren neuen Investoren, möglicherweise sogar mit den alten Investoren, weiterhin dieses Geschäft betrieben werden kann, dass es auch wieder wachsen und gedeihen kann und eine Zukunftsfähigkeit hat.
Haben Sie eine Erklärung für den ziemlich lautstark geführten Kurs eigentlich in Richtung Vollagentur mit Zukäufen, wie auch den deutschen Dienst von AP, und dann andererseits dieser plötzliche Insolvenzantrag? Ist das Überschätzung, Spekulation oder sogar Betrug?
Ja, Betrug ist natürlich ein großer Vorwurf. Sehr interessant ist, was war wirklich ausschlaggebend dafür, dass die Eigentümer plötzlich die Reißleine gezogen haben. Denn in der Tat war das völlig überraschend. Und selbst der Chefredakteur, der ja auch Geschäftsführer ist am DRPD, Kurt Dreyer, hat davon erst wenige Tage, also am Wochenende vor dem Antrag zum Insolvenzverfahren erfahren. Und alle anderen gar nicht, geschweige denn zu jenen, die am Montag übrigens ihren Dienst angetreten haben. Das waren auch nochmal 6-7 Leute, die am Montag angefangen haben, abgeworben von anderen Unternehmen beim DRPD zu arbeiten, und am Dienstag war der Laden insolvent. Was das plötzliche Ziehen der Reißleine angeht, kommt es darauf an, mit wem man da spricht. Also es gibt ja da dreierlei Gründe, die angeführt werden. Zum einen ist DRPD wahnsinnig schnell gewachsen und hat offensichtlich das Ganze gemacht zu Lasten von Kriterien wie Nachhaltigkeit oder Konsolidierung oder auch Aufbau von Vertrauen zu den Kunden und Qualität. Die sind sehr schnell gewachsen, haben unglaublich viel Personal dazu gekauft, übrigens auch sehr günstig dazu gekauft und untertariflich bezahlt, schlecht bezahlt, um die Leistungen der Agentur unter dem Preis des großen Konkurrenten der dpa anzubieten. Und das, so hat mir das auch der Insolvenzverwalter gesagt, geht einfach wirtschaftlich nicht auf. Also man muss einen gewissen Preis für die Leistung verlangen, um kostendeckend zu arbeiten. Und das Personal, so DRPD, hat 80-90% der Kosten verursacht. Das heißt, man hat einfach dazugekauft, hat aber nicht wirklich nachhaltig gearbeitet. DRPD wiederum gibt die Schuld anderen. Die sagen, wir haben ganz toll gearbeitet, Schuld sind öffentlich-rechtliche Anstalten wie ARD und ZDF oder Ministerien, die haben sehr kritisiert und erwecken geradezu den Eindruck, wir würden in einer Bananenrepublik leben, als sei die Vergabepraxis völlig ungerecht, die hier herrscht, ignoriert allerdings, dass ARD und ZDF ja gar keine öffentlichen Aufträge ausschreiben müssen, wenn es darum geht, Leistungen einer Agentur einzukaufen. Es geht ja nicht darum, dass ARD und ZDF entscheiden, wir werden entweder DRPD oder dpa einkaufen und beziehen, sondern die wollen ja möglichst alle Informationen. Und dann geht es eben darum, dass leistungsgerecht bezahlt werden muss, was die Agenturen anbieten. Und da wiederum muss man sagen, ist halt DRPD konfrontiert mit dem, was freie Marktwirtschaft bedeutet. Und wenn man dann nachprüft, die ganzen Vorwürfe, also beispielsweise, dass Ministerien Aufträge an dpa vergeben hätten und DRPD hätte doch auch gerne die Aufträge gehabt, wenn man dann so im Einzelnen nachprüft, merkt man, da ging es um Leistungen, die DRPD gar nicht erbringen kann, weil ihnen beispielsweise technische Voraussetzungen fehlen, zum Beispiel Übertragung per Satellit. Das hatte DRPD Anfang des Jahres abgeschafft. Folglich kann dpa Leistungen erbringen, wo ein Satellit gebraucht wird. Das ist zum Beispiel bei einem Auftrag der Fall des Bundesinnenministeriums. Da ging es um Datenübermittlung per Satellit. Also alles in allem, sie suchen die Schuld bei anderen. Letztlich ist es aber so, dass sie akzeptieren müssen, wie der Markt funktioniert, wie die Marktwirtschaft funktioniert. Und man kann nicht expandieren, ohne nachhaltig eine Firma zusammenzustellen. Also Journalismus in der Medienbetrieb ist auf nachhaltiges Wirtschaften ausgerichtet.
Die spärlichen Informationen, also die offiziell jetzt von DPAD nach außen gegeben werden, sollen den Eindruck vermitteln, dass das Kerngeschäft weitergehe, dass ja nur Teile betroffen seien. Ist das glaubhaft oder haben wir möglicherweise Ende November eine Nachrichtenagentur weniger?
Auszuschließen ist das nicht, und zwar dann, wenn es keinen Investor gibt, wenn der Insolvenzverwalter, also der als Geschäftsführer eingesetzte Insolvenzexperte, keinen Investor findet. Oder auch zum Schluss kommt, eine Vollagentur anzubieten neben DPA, ist nicht kostendeckend zu erreichen und es gibt niemanden, der die Kosten und die Finanzierung übernehmen würde. Wobei Vorder Wühlbecke und Löw, die beiden bisherigen Eigentümer, offensichtlich Interesse daran haben, DRPD weiterzuführen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass DRPD zerschlagen wird, also gewisse Teile der Nachrichtenagentur weitergeführt werden. Die Frage ist natürlich, welche, für welche Teile der DRPD-Firmen findet sich ein Investor?
Da könnte zum Beispiel der Fotodienst möglicherweise profitabel sein?
Ja, da könnte der Fotodienst profitabel sein. Da könnte auch zum Beispiel eine Tochter, ich glaube AirMotion heißt die, profitabel sein, die für Industrie Nachrichtendienste bereitstellt, also beispielsweise in den Autos, Mercedes, Daimler, da gibt es ja diesen Dienst, dass in den Wagen hinein auf dem Display Nachrichten abzurufen sind. Das ist etwas, was DRPD auch geleistet hat. Möglicherweise wird das weitergeführt, hat aber nichts mit dem klassischen Nachrichtenagenturgeschäft zu tun, wie man es von DPA kennt, als Redaktion einer Zeitung oder eines Senders.
Nun hat ja der eine Finanzinvestor Peter Löw ja einschlägige Erfahrung mit Sanieren von Teilen von Unternehmen. Hier könnte er sozusagen sich selbst sanieren. Ist das eine mögliche Variante?
Na, sich selbst zu sanieren, das hätten Sie ja probieren können vor der Insolvenz. Also faktisch ist es ja so, dass Sie jetzt diese Aufgabe in die Hände eines Insolvenzexperten gegeben haben mit dem Zeitpunkt, als Sie zum Amtsgericht gegangen sind.
Aber mit dem interessanten Zusatz der Eigenverantwortung, also wo man sich ja sozusagen selbst hilft, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, dieses Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung bedeutet zum Beispiel, dass Sie den Insolvenzverwalter selbst berufen konnten per Gesellschafterbeschluss. Umgekehrt hat dieser Insolvenzverwalter allerdings sich herausgenommen, dass er in keiner Weise Weisungsbefugnis anerkennt, also dass er in völliger Freiheit arbeiten möchte. Also da gibt es auch einen Gesellschafterbeschluss.
Aber ich erwähnte Peter Löw schon, er hat solche Unternehmen übernommen, wie zum Beispiel die Adler, Modemärkte und Pitstop. Ist vielleicht, ich sag mal, dieses Portfolio an Unternehmen insofern trügerisch, dass man ja vielleicht auch ein Medienunternehmen anders führen muss als ein Modemarkt?
Das mit Sicherheit. Also da komme ich wieder auf diesen Punkt der Nachhaltigkeit zurück. Im Mediengeschäft ist eine sehr viel längere Kundenbeziehung aufzubauen und sehr viel mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen als bei einem Modegeschäft. Übrigens würde ich da einen Punkt noch gerne einfügen. Ein Punkt ist ja intransparent, beispielsweise wäre ja durchaus denkbar, dass in einem der diversen anderen Geschäfte, die beiden Eigentümer betreiben, dass da vielleicht ein Investor weggefallen ist und Gelder weggebrochen sind und sie deshalb auch die Reißleine bei DRPD gezogen haben. Also sozusagen DRPD, der Kollateralschaden ist von irgendwelchen anderen Geschäften, die diese beiden Eigentümer betreiben. Das würde ich nicht ausschließen wollen.
Meint zumindest die Medienjournalistin für Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung, Ulrike Simon. Ich bedanke mich für diese Einschätzung.
Gerne.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und wir bleiben beim Thema DAPD und hören jetzt Marc-Jan Eumann. Er ist Staatssekretär bei der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen. Aber nicht nur, sondern er hat auch viele andere Funktionen. Eine interessante ist, er ist auch Vorsitzender der Medienkommission beim Parteivorstand der SPD. Aber er hat sich auch wissenschaftlich in seiner Dissertation mit Agenturjournalismus beschäftigt. Ich fragte ihn, welche These er eigentlich seinerzeit hatte.
Nachrichtenagenturen sind das Wasserwerk der Demokratie und die Beschaffung von Nachrichten und vor allem die Verbreitung ist extrem kostspielig und aufwendig. Und deswegen hat es immer schon in der Geschichte von Nachrichtenagenturen Konzentrationsprozesse gegeben.
Und ganz konkret gefragt, sind in Deutschland zu viele Nachrichtenagenturen auf dem Markt und das, was wir mit der DAPD erleben, jetzt ein ganz normaler marktwirtschaftlicher Prozess?
Tatsächlich ist der deutsche Nachrichtenmarkt ein Sonderfall weltweit. Nirgendwo gibt es so viele Nachrichtenagenturen, große wie kleine. Und unter publizistischer Vielfalt ist das, was jetzt bei DABD passiert, natürlich eine Tragödie. Gleichwohl kann man auch erkennen, und auch das ist etwas, was mir immer wichtig war, dass es Unterschiede gibt. DABD hat sehr aggressiv dazugekauft, eine sehr aufwendige Strategie verfahren, auch mit nicht nur publizistischen, sondern auch juristischen Mitteln versucht, einen Platz zu bekommen. Und jetzt doch die sehr abrupte Absage, dass das Geschäft mit Nachrichten dann doch so kostspielig ist, dass man bis auf Weiteres keine Rendite erwirtschaftet, ist schon überraschend, mit Blick auf die bis dahin doch sehr aggressive Öffentlichkeitsarbeit. Nicht überraschend mit Blick auf die ökonomische Situation, denn natürlich ist die Zahl der Abnehmerinnen und Abnehmer für die Leistung einer Nachrichtenagentur überschaubar, deren ökonomischen Grundlage mit Blick auf die Regionalzeitung beispielsweise weniger günstig als noch vor einem oder zwei Jahrzehnten. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass Nachrichtenagentur insgesamt große Schwierigkeiten haben. Aber die Begründung, die sich jetzt bahnbrechen, dass DAPD unfair behandelt worden ist, das finde ich aus der Sicht eines Investoren schon eine sehr kapriolenhafte Begründung. Denn DAPD und insbesondere die beiden geschäftsführenden Gesellschafter haben ja selbst immer wieder betont, dass sie den Markt aufmischen wollen, das auch über eine aggressive Preispolitik, und dass sie dann das Scheitern begründen, dass sie ihre Preise nicht mehr haben durchsetzen können, ist schon mindestens merkwürdig.
Im Frühjahr warten Sie hier im Medienmagazin im Bieterkampf von dpa und DAPD um einen Millionenauftrag aus dem Auswärtigen Amt. Davor, als DAPD das Rennen machte, vor Bezahlung unter Tarif.
Nach meiner Kenntnis ist DAPD auch deswegen günstiger, weil ich höre, dass nicht alle dort Beschäftigten auch nach Tarif bezahlt werden und dass man unter diesen Umständen dann günstiger anbieten kann als andere. Schwierig wird es dann, wenn einer in diesem Markt agiert und sich eine Position verschafft, die den Wert von Nachrichten beschädigen können und den Wert des Nachrichtengeschäftes, und durch die Kooperation mit einem US-amerikanischen Anbieter, mit AP, beinahe nach meinen Kenntnissen komplett auf ein außereuropäisches Korrespondentennetz verzichten kann.
Nun scheint es, hat ja auch das nichts genützt. Was ist denn Ihre Analyse? Warum ist möglicherweise hier etwas schiefgegangen?
Nochmal, das Geschäft der Nachrichtenbeschaffung und der Nachrichtendistribution, das Aufrechterhalten eines Korrespondentennetzes im Inland, im Ausland, von Bildmaterial, Video wie Fotomaterial, ist aufwendig, ist kostspielig, und die Abnehmerinnen und Abnehmer sind nicht bereit dafür, jeden Preis zu zahlen. Das hat sicherlich dazu geführt, dass die Investoren, die ja lange auch den Eindruck erweckt haben, sie sorgten sich um publizistische Vielfalt auf dem Nachrichtenagenturenmarkt, einfach die Lust verloren haben, doch jeden Monat empfindliche siebenstellige Summen in dieses Unternehmen zu stecken. Es ist ganz besonders bitter für all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erst vor wenigen Wochen, einige wenige sogar erst vor wenigen Tagen vor der Insolvenz zu DAPD gestoßen sind, mit der Perspektive dort vernünftig publizistisch, journalistisch arbeiten zu können. Das ist schon, wie ich finde, auch eine besondere Chuzpe. Und auch, wenn ich mich über die Berichterstattung an das Sommerfest erinnere, da ist ja auch noch sehr kraftvoll auf Expansionskurs gesteuert worden und dann doch sehr schnell das Licht auszudrehen. Das zeigt, dass Investoren und deren Gebaren und der deutsche Medienmarkt keine günstigen Allianzen eingehen. Wir hatten ähnliche Phänomene im Bereich Tageszeitungen. Dort sind Investoren gescheitert. Wir haben sicherlich aus Gesichtspunkten der Vielfalt eine Entwicklung immer noch bei ProSiebenSat.1, über die man kräftig streiten kann. Der Verkauf des Nachrichtenkanals N24 sei als Stichwort genannt. Und wir haben jetzt die Entwicklung bei DAPD. Nochmal, das ist schade. Ganz besonders bitter für die Kolleginnen und Kollegen, die um ihren Arbeitsplatz bangen. Es ist schade und bitter für das Thema publizistische Vielfalt. Es ist keine Überraschung für all die, die sagen, wenn Finanzinvestoren sich mit Medien beschäftigen, dann muss man ausgesprochen wachsam sein als Gesellschaft.
Und auch als Politiker, der Sie auch sind?
Nochmal, der sagen, als die politischen Rahmenbedingungen im Nachrichtenagenturgeschäft, da macht Politik nichts. Politik macht aber an der Stelle was. Und das ist ja etwas, was beispielsweise Frank-Walter Steinmeier vor 3 Jahren in die Diskussion geworfen hat. Wenn man der Überzeugung ist, dass eine Nachrichtenagentur das Wasserwerk der Demokratie ist, also saubere Nachrichten, geprüfte Nachrichten als die Grundlage für die Herstellung von Öffentlichkeit, dann ist es wichtig, dass es Nachrichtenagenturen unabhängig gibt. Und wenn aber die Finanzierung von Nachrichtenagenturen schwieriger wird, so wie die Finanzierung von Öffentlichkeit, die Finanzierung von Journalismus erkennbar schwieriger geworden ist, ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen im Regionalzeitungsmarkt macht das deutlich, die Spardebatten bei der WAZ, die Diskussion um die Frankfurter Rundschau, das, was sich kürzlich in Nürnberg mit dem Schließen eines Blattes ereignet hat, macht deutlich, da ist was im Gange und das ist das, was dann Gesellschaft und Politik bewegen muss. Denn es gibt den untrennbaren Zusammenhang zwischen dem Zustand einer Demokratie und der in dieser Demokratie agierenden Medien. Und wenn es den Medien nicht gut geht, geht es auch der Demokratie nicht gut. Also gibt es da eine Verantwortung, staatsfern zu überlegen, wie kann man diese Arbeit sichern. Frank-Walter Steinmeier hat 2009 ein Stiftungsmodell vorgeschlagen. Wir in Nordrhein-Westfalen haben als Landesregierung den Auftrag der Koalitionsparteien, eine Stiftung für Partizipation und Vielfalt in Nordrhein-Westfalen aufzubauen, nicht um die Geschäftsmodelle von Verlagen oder anderen Anbietern von Inhalten zu ersetzen, sondern sie an einer Stelle zu ergänzen, da wo nämlich das Geld nicht mehr verdient werden kann, um besonders aufwendige, beispielsweise Recherchen zu ermöglichen oder auch bestimmte Qualifizierungsmaßnahmen. Auch das ist für das Rüstzeug und das Handwerk von Journalisten und Journalisten unabdingbar. Und dazu als Gesellschaft etwas beizutragen, das sind die Fragen, die wir in Zukunft haben.
Sie sind ja auch Verfasser des in Buchform erschienenen Essays Journalismus im Abgrund. Nun haben Sie auch einige Beispiele aufgezählt. Es gibt noch aktuelle, die Junge Welt, eine Tageszeitung eher im linken Spektrum, muss möglicherweise auch mit Finanzproblemen kämpfen. In Großbritannien ist jetzt auch eine Agentur in Schwierigkeiten. Ist da möglicherweise der Hinweis für den Abgrund in der Häufung solcher Meldungen oder ist das vielleicht dann doch, ich sag's mal so, etwas hart normale Marktwirtschaft nach dem Motto, der Schwächere fliegt? Weil es gibt ja die dpa, es gibt EPD, es gibt noch andere Agenturen auf dieser Welt. Also das Wasserwerk läuft ja.
Also das Wasserwerk läuft nicht mehr rund. Und deswegen lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen, auch zu streiten, wie können wir in Zukunft die Qualität und die Quantität von journalistischer Vielfalt in Deutschland sichern. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob man sich aus mehreren Quellen informieren kann, ob man aus mehreren Quellen sich sein Urteil, seine Meinung, sein Weltbild begründen kann. Der Nachrichtenagenturmarkt ist ein ganz spezifischer und da räume ich ein, da sichert sicherlich eine Nachrichtenagentur, wenn sie unabhängig ist, die Voraussetzung für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, die entweder in Print, im Radio, im Fernsehen oder online unterwegs sind. Da kann man über Konzentrationsprozesse anders diskutieren, als das beispielsweise im Zeitungsbereich der Fall ist. Da kommt es sehr darauf an, gibt es eine oder zwei oder sogar 3 Lokalredaktionen, die aus ihrer Sicht Dinge, die vor Ort geschehen, kommentieren, bewerten, einordnen. Und davor liegt dann die Arbeit einer Nachrichtenagentur, die für die saubere Information zu sorgen hat. Aber Sie haben es richtig beschrieben, das ist ein Phänomen, das sich in allen Demokratien zurzeit ereignet, am dramatischsten ganz sicher in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist das Zeitungssterben im Gange und in Deutschland zeichnet sich eine Entwicklung ab, dass in einer bestimmten Auflagenhöhe das Vorhalten von Druckmaschinen, das Vorhalten eines aufwendigen und kostspieligen Distributionsapparates und das Bedrucken von Papier mit Information, Meinung, Nachricht, Kommentar sich nicht mehr automatisch rechnet, wie das viele, viele Jahrzehnte der Fall gewesen ist. Aber gleichwohl wollen wir diese Information, diese Einordnung auch in Zukunft haben und darum zu ringen, wie das gehen kann. Das ist etwas, was ich versucht habe in meinem Essay Journalismus am Abgrund anzustoßen. Eine meiner Erkenntnisse ist, dass wir kooperieren müssen. Diejenigen, die Inhalte anbieten, sollen überlegen, an welchen Stellen können sie zusammenarbeiten, nicht um dieselben Inhalte zu produzieren. Ich will ein Beispiel nennen. Ich glaube, dass es richtig ist, dass die dpa mit Blick auf das Auslandskorrespondentennetz stärker ranrückt an das Auslandskorrespondentennetz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, dass insgesamt ARD, ZDF, das Deutschlandradio und auch die Deutsche Welle stärker mit dpa kooperieren können und müssen, dass sie auch sich stärker finanziell an dpa engagieren. Das wiederum hilft, den 188 Gesellschafterinnen und Gesellschaftern dpa weiter ein hochleistungsfähiges Nachrichtenagenturangebot vorzuhalten und auch bezahlen zu können. Also Kooperation und Wettbewerb, neudeutsch Competition, ist, glaube ich, ein Gebot der Stunde, um Vielfalt im Medienmarkt in Deutschland zu sichern.
So zumindest Marc-Jan Eumann, er ist Staatssekretär bei der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien des Landes Nordrhein-Westfalens und zudem Vorsitzender der Medienkommission beim Parteivorstand der SPD. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne, Herr Wagner. Alles Gute.
Wie denken eigentlich die Gewerkschaften über den Insolvenzantrag der DAPD-Nachrichtenagentur? Da traf es sich ganz gut, dass heute in Berlin im Funkhaus Berlin des RBB der erste Ostdeutsche Journalistentag stattfindet und der DJV-Vorsitzende Berlins, Bernd Lammel, erzählte mir kurz nach seinem Vortrag über Selbstvermarktung seine Position bzw. die des Deutschen Journalistenverbandes zum Fall DAPD.
Wir müssen uns dazu natürlich ein Bild erstmal machen. Insolvenz heißt ja nicht Ende, sondern das ist eine Chance, auch für die APD. Wir haben im Agenturgeschäft einen ganz harten Konkurrenzkampf in den letzten Jahren gehabt und wir haben ja mit großer Hoffnung auf DAPD geschaut. Wir haben das auch auf der letzten Betriebsversammlung erlebt, dass viele Kollegen sehr optimistisch waren. Dort gab es Investitionen, Neueinstellungen und umso mehr sind wir erschrocken über die Nachricht, die wir jetzt haben. Wir warnen aber auch vor Hektik und Panik. Wir müssen abwarten, was dort passiert, ob es Instrumentarien des Insolvenzrechts gibt, die es ermöglichen, vielleicht einen Neustart ohne Personalverlust zu sehen. Aber das wird die Zukunft zeigen. Wir werden aber die Kollegen am nächsten Mittwoch bei uns beraten und sie vor allen Dingen auch bitten, einen kühlen Kopf zu bewahren und erstmal zu versuchen, auch den Betrieb der Agentur mit aufrechtzuerhalten.
Der Ostdeutsche Journalistentag, das ist der erste, ist eher darauf angelegt, sagen wir mal, den Journalisten in dieser Region eine Perspektive zu geben, langfristige Art. Das ist so eine Art Nach- oder Weiterbildungsworkshop, kann man das so verstehen?
Ja und nein. Der erste Ostdeutsche Journalistentag ist überfällig gewesen. Wir haben durch den Deutschen Journalistenverband organisiert, den Norddeutschen, den Westdeutschen, den Süddeutschen, teilweise seit Jahrzehnten. Es hing ein wenig an der Strukturschwäche der Regionen und auch an der neuen Identitätsfindung der Kollegen für diese Region einzuorganisieren.
Also muss man dazu sagen, es ist nicht politisch gemeint Ostdeutsch, sondern geografisch. Also dazu gehört natürlich auch das, was man früher West-Berlin nannte.
Ja, na klar. Also wer aufgepasst hat im Geografieunterricht, der weiß auch, dass das KDW im Osten liegt. Ja, das ist eine ganz klare Sache. Es geht darum, den Kollegen einen möglichst guten Anreiseweg zu bieten. Es macht keinen Sinn, aus Neuruppin nach Köln oder nach Saarbrücken zu fahren. Und außerdem gibt es natürlich Themen, die die Kollegen hier auch speziell interessieren. Aber auch Themen, die von globaler Bedeutung sind. Wir haben gestern mit einer Auftaktveranstaltung begonnen, wo wir über das Interesse sehr erstaunt waren. Wir haben mit ungefähr 50 Personen gerechnet, zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Barack Obama oder mit Romney. Was bedeutet das für den Rest der Welt? Wir hatten dann über 120 Anmeldungen und mussten einen größeren Saal suchen. Es zeigt auch, lokal und regional gefärbte Journalisten suchen Informationen und Orientierung. Und das soll so einen Journalistentag geben.
Sie selber haben einen Vortrag über Selbstvermarktung gehalten. Ich dachte, das ist in 20 Jahren, die ich den Journalismus hier in dieser Region begleite, war das immer wieder ein Thema. Was muss man oder was kann man denn noch Neues überhaupt vermitteln?
Das Neue liegt im Wandel der Medien. Es bringt uns gar nichts, dass wir den Wandel der Medien ständig mit dem Bedauern begleiten, wie schön und gut alles früher war. Wir müssen uns diesem Wandel stellen. Der bietet uns neue Möglichkeiten. Wir haben hier gesprochen über die Verkaufsmöglichkeiten journalistischer Produkte, die Kollegen, egal ob es in einer Freiberuflergemeinschaft, ob es in einer Genossenschaft oder GbR ist, selbst auf den Markt bringen können. Die Digitalisierung ermöglicht heute Produkte, zu denen waren früher millionenschwere Investitionen nötig. Heute kann man einen Buchtitel verlegen und wie ein Kollege aus dem Plenum hier sagte, ein E-Book 12.000 Mal verkauft zu haben für 1,80 Euro. Das ist auch eine schöne Summe Geld. Die würde er beim traditionellen Verlag nicht verdienen.
Aber es ging auch um Rechtsradikalismus und Journalismus. Was wurde da genau diskutiert?
Das war eine der interessantesten Podiumsdiskussionen, weil wir hier natürlich über die Verantwortung der Journalisten selbst gesprochen haben. Wir haben sehr interessante Kollegen aus Norddeutschland dabei gehabt. Wir haben einen Pressesprecher aus Mecklenburg-Vorpommern dabei gehabt, der in einer eigenen Initiative versucht hat, dort mit der Einflusssphäre von Rechtsradikalen umzugehen. Wir haben auch den ehemaligen Verfassungsschützer Röver auf dem Podium gehabt und Chefredakteure aus Thüringen, vom Nordkurier, von der Ostsee-Zeitung und unsere eigene Rolle diskutiert. Und das ging weit über Oberflächlichkeit hinaus und hat viele im Saal sehr nachdenklich gemacht und hat auch gezeigt, dass wir da noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten haben als Journalisten, als immer nur tagesaktuellen Ereignissen hinterher zu rennen.
Bernd Lammel, er ist der DJV-Vorsitzende Berlin und es ging um den Ostdeutschen Journalistentag, odjt.de, können Sie alles nachlesen. Es wird einen zweiten logischerweise geben und zwar dann im Mitteldeutschen Rundfunk. Sie hören den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg mit seinem Programm Radio 1 und der Sendung Das Medienmagazin. Und das sage ich deswegen nochmal so ausführlich, weil möglicherweise bei Ihnen der Pufflosche Reflexbogen angeht, wenn Sie folgende Musik hören. Ich hab die Befürchtung, das ist nicht ganz das Originalarrangement, aber Sie ahnen, worum es geht. Ich frage zumindest mal in meine Leitung nach Düsseldorf hinein. Da ist Dani Fine, wie am Anfang der Sendung angekündigt.
Guten Abend, Jörg.
Ja, guten Abend. Erkennst du die Melodie wieder mal?
Das spielst du in letzter Zeit ja gerne mit mir, aber ich erkenne sie, es ist Wetten, dass.
Ja, ich weiß gar nicht, die aktuelle ist es natürlich nicht, ne?
Das könnte so ein bisschen vielleicht aus den 90ern sein, als unser Freund Lippert moderiert hat, Wolfgang Lippert.
Keine Ahnung, ich weiß nur, dass, wenn man mal es ganz genau nimmt, ich glaube, die letzte bei Thomas Gottschalk sich so anhörte. Und dann kamen dann auch immer gerne so die Prominenten aufs Tapet und du bist jetzt mal ein Prominenter. Ich lasse das mal so ein bisschen drunter liegen.
Dankeschön. Ich habe auch halt extra ein Hemd angezogen.
Oh Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass du das letzte Mal hier ohne warst. Aber egal, nach Düsseldorf,
war ein T-Shirt, aber
nach
egal.
Düsseldorf geschaltet jetzt natürlich mit Grund, weil heute Abend um 20.15 Uhr wird Wetten, dass wieder neu aufgelegt, oder? Also es ist doch alles, du hast doch einen guten Blick jetzt in die Halle.
Auf jeden Fall. Also man merkt auch schon, dass hier wirklich die ganze Stadt wieder im Wetten-Dass-Fieber ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass Düsseldorf schon stärker im Wetten-Dass-Fieber ist als noch bei den letzten regulären Gottschalk-Ausgaben. Also die Sendung ist deutlich sichtbarer geworden, zum Beispiel im Medienhafen, da wird seit Tagen die Außenwetter aufgebaut, geprobt, wird auch schon. Viele haben da schon gerade neugierig vorbeigeschaut, habe ich gesehen. Und vor dem Landtag hat das ZDF auch viel aufgebaut, da wird heute wohl die Stadtwette stattfinden. Und Düsseldorf und Wetten-Dass, die haben ja auch wirklich eine besondere Beziehung, denn nicht nur erst durch den Unfall zum Beispiel in der Sendung, wo Samuel Koch verunglückte, damals als er mit seinen Sprungfedern ausrutschte. Das war vor 2 Jahren ja natürlich ein tragischer Einschnitt, das war hier in Düsseldorf. Es ist aber auch spannend, weil das heute die 200. Sendung ist, aber auch die erste Sendung von Markus Lanz und die allererste Wetten-Dass-Sendung 1981 mit Frank Elsner, die hat auch in Düsseldorf stattgefunden. Und es gibt, glaube ich, nur 3 Städte, in denen bisher Wetten-Dass häufiger produziert worden ist.
Jetzt ist es ja so, dass also Markus Lanz eigentlich jemand, der, ich sag mal, eher so die kleine Form liebte, hineingeworfen wird in das große Becken. Und es gab unheimlich viel Spekulation vorher und danach. Und wie sieht's aber der Delinquent selber? Hat er Lampenfieber? Weißt du's?
Ja, also er hat jetzt ganz kurz vorher noch gesagt, ich lese das mal kurz vor, ich werde am Samstagnachmittag versuchen, Nahrung zu mir zu nehmen und sie auch bei mir zu behalten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Naja, kein Wunder. Also ich glaube, vor 2 Wochen, da hat er auf der Vorstellungspressekonferenz schon gesagt, dass dieser Moment jetzt gleich in gut 1,5 Stunden um 20.15 Uhr wohl der wichtigste in seinem Leben werden wird.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass diese ersten 3 Minuten am 6. Oktober, wenn wir da diese Fanfare hören und dann wird es eine kleine Überraschung geben und dann gehen wir da raus. Und das werden wahrscheinlich die besten 3-4 Minuten meines Berufslebens. Danach geht es nur noch bergab.
Aber ich glaube, er hat da jetzt auch das passende Konzept und damit muss er sich überhaupt nicht verstecken. Das ZDF besinnt sich jetzt nämlich mit dem überarbeiteten Wetten, dass auf die alten Werte der Show wieder. Das war ja in der letzten Zeit immer so, in den letzten Jahren, dass viele das Gefühl hatten, ach, der Glanz der alten Tage, der ist nicht mehr da. Die Promis kommen nur noch, um ihren neuen Film, die neue Musik oder das neue Buch zu promoten und sie sind direkt wieder abgehauen, mussten nichts mehr machen, was wehtat. Und das soll sich jetzt ändern. Dazu Markus Lanz.
Ich glaube, und darüber freut mich sehr, wir haben jetzt mit der Redaktion eine Gäste- und auch Wettkandidatenkonstellation zusammengebaut, in der auch Überraschendes möglich sein wird. Bin in letzter Zeit oft gefragt worden, ist das nicht Oldschool-Fernsehen, was ihr da macht? Und ich sage immer, ja, in gewisser Weise ist das Oldschool-Fernsehen, wenn Oldschool-Fernsehen heißt, es ist live, es ist nicht alles perfekt inszeniert und die Dramaturgie schon vorher im Grunde eigentlich gescriptet, sodass du auf Knopfdruck dann einfach die Hölle loslassen kannst. Und das ist eigentlich dieses schöne Retro-Fernsehen, ist auch ein großes Thema im Moment, wenn man gerade Böhmermann und Roche auch da sieht. Das ist eigentlich das Thema, was im Moment ohnehin im Fernsehen eine zunehmende Rolle spielt. Und ich glaube, in einer Welt, in der alles nur noch perfekt und geradlinig und glatt geschliffen und glatt gebügelt ablaufen muss, in einer Fernsehwelt, kann es einen großen Charme haben, wenn man dem Glück dann auch mal eine Chance gibt und zulässt, dass Dinge passieren, die in keinem Drehbuch, in keiner Planung vorgesehen waren.
Ich bin da mal gespannt, ob er nachher dann auch den Mut hat, das zuzulassen.
Aber es ist nach wie vor eine Wettensendung. Es treten Gäste auf, da ist Publikum, da ist eine Außenwette. Außer dass nun Markus Lanz moderiert, gibt es da irgendetwas jetzt schon zu verraten?
Ja, da müssen wir mal so ein bisschen ins Detail gehen. Also du hast gesagt, die Außenwette ist dabei, es gibt die Kinderwette, die Stadtwette ist ja ganz oft überarbeitet worden in letzter Zeit, die soll jetzt wieder einen festen Stand bekommen. Und was aber neu ist, es gibt eine Moderatorenwette und da ist der Arbeitstitel die Lanz-Challenge. Ich sage nur, Schlag den Raab, lässt da ein bisschen grüßen. Mhm. Was sich sonst noch ändert, Lanz tritt da also gegen eine Person aus dem Publikum an und das ZDF hat noch O-Töne an Radiostationen verteilt, um PR für Wetten das zu machen. Und in einem beschreibt der ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler, was sich verändert.
Ja, wir haben das halbe Jahr Pause und auch die Modernisierung der Show genutzt, um auch das ganze Bühnenkonzept zu überarbeiten. Es wird eine völlig neue Bühne sein. Neu wird auch sein, dass die Couch, die ehemalige Couch, jetzt beweglich sein wird. Das heißt, Markus Lanz kann sich mit seinen Gästen über die ganze Showbühne bewegen. Neu wird auch sein, dass die Kandidaten die ganze Sendung über mit auf der Bühne sein werden. Es gibt eine eigene Kandidaten-Lounge, sodass es immer eine Beziehung gibt zwischen den Stargästen auf der einen Seite und der berühmten Couch und aber auch den Kandidaten auf der anderen Seite.
Und wenn man sich die Gästeliste für heute Abend anschaut, dann sieht man da ganz viele Namen, die man halt von Wetten, dass kennt. Also nicht nur Cindy aus Marzahn zum Beispiel, Karl Lagerfeld kommt, Jennifer Lopez oder die Toten Hosen hier als Düsseldorfer Lokalmatadore. Und ich glaube, da sind einige dabei, die im Zweifel schon öfter bei Wetten, dass waren als Markus Lanz bisher.
Nun kennen wir ihn ja vom Fernsehen, von RTL und vom ZDF und ich denke, er wird das also souverän, professionell meistern, aber glaubst du, dass er es schaffen wird, die Nachfolge von Gottschalk also so zu übernehmen, dass man nicht sagt, man wünscht sich Gottschalk zurück?
Also erst hatte ich da große Zweifel, ob er das stemmen kann, aber mittlerweile glaube ich, dass er es schaffen kann. Einer seiner größten Kritiker war ja Medienjournalist Stefan Niggemeier. In seinem Blog schrieb er, Zitat, seine Arbeit sei so routiniert, so maniert, mit dieser Mischung aus Wichtigtuerei und Besinnungslosigkeit, Anarchie für Leute, die es an Nachricht finden, den Käse im Kühlschrank mal ins Gemüsefach zu legen. Ja, und da haben echt wirklich viele gestöhnt, als Lanz als Nachfolger bekannt gegeben wurde. Aber da nehme ich so einen kleinen Wandel wahr. Also selbst in den Reihen des jungen Publikums habe ich was Interessantes wahrgenommen. Eine Freundin meinte letztens zu mir, dass ihr Freund die Talkshow von Markus Lanz nochmal sich angeschaut hätte und festgestellt habe, so schlimm sei das doch gar nicht, auch wenn ich Twitter und Facebook scanne, die Menschen scheinen da sehr aufgeschlossen zu sein.
Ja, Twitter, das ist das Stichwort. Diese Sendung, das Medienmagazin, wird ja auch per Twitter verfolgt, beziehungsweise kann man seine Kommentare abgeben. Zum Beispiel habe ich vorhin aus Versehen gesagt, hier ist der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg. Ich bitte das, also um Gottes Willen, hier ist natürlich der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Aber das ist gut, das ist sozusagen der Rückkanal, man kann sich korrigieren und gibt es also zumindest beim ZDF ja eine sehr gute Redaktion, die verschiedene Sendungen begleitet. Wird Wetten, dass auch betwittert?
Ja, es gibt jetzt seit ein paar Tagen den offiziellen Account, das heißt zumindest, er wird da richtig bepflegt und bespielt. Unter twitter.com/wettendas, los ging's mit dem Tweet, top, die Wette gilt, ist natürlich sehr schön. Und inzwischen habe ich mir da schon mal so ein Bild gemacht und der erste Social-Media-Eindruck ist sehr gut. Gerade haben sie geschrieben, dass sie den Proben von J.Lo, also Jennifer Lopez, lauschen und wir leider draußen bleiben müssen. Es wird aber auch zusammengestellt, was andere schreiben, was Gäste schreiben. Also die Sylvie van der Vaart kündigte sich über ihren Twitter-Account schon an und das Foto hat dann Wetten, dass weitergeleitet. Es wird auch mit den Leuten interagiert. Das ist richtig gut, was die da machen und das ist, glaube ich, auch ganz schön wichtig, denn diese Unterhaltung auf Twitter und Facebook finden ja eh statt und wenn das ZDF diese Diskussion jetzt mit einfängt, dann ist das der richtige Weg. Dann wird auch das Fernsehen wieder für die junge Generation relevanter.
Aber Twitter ist ja eigentlich schon wieder fast oldschool. Stichwort Second Screen, was gibt's da möglicherweise?
Ja, es gibt einen Second Screen, der ist auf der Wetten, dass Webseite abrufbar und da kann man dann parallel zur Sendung als zweiten Bildschirm das Ganze nutzen, egal ob man jetzt am Rechner ist, auf dem Smartphone es aufruft oder auf dem Tablet. Ich bekomme da zusätzliche Infos zu den Gästen, zu den Wettkandidaten, kann aber auch mit anderen chatten. Und so wie es aussieht, werden dann auch die Social-Media-Aktivitäten aus dem Netz zusammengestellt. Ich kann aber auch selbst Wettpate werden und einschätzen, ob ich glaube, dass ein Kandidat seine Wette schafft oder nicht. Das Ganze wird gezählt und dann kann Markus Lanz in der Sendung sein Tablet in die Hand nehmen und sagen, welchen Ausgang der Wette die TV-Zuschauer erwarten. So etwas ist aber nicht ganz neu, denn ganz am Anfang, vor 30 Jahren, da gab es ja damals auch schon so 1000 ausgewählte Fernsehzuschauer und die haben ihren Tipp über den Ausgang der Wetten abgeben können. Und das Tippergebnis wurde dann live in der Sendung präsentiert. Das hieß dann damals TED oder Teledialog.
Und ganz vorher gab es bei Wünsch dir was mit Dietmar Schönherr und Vivi Bach das Abschalten haben die im Osten gemacht, das Zuschalten von Lampen. Und die Energiewerke haben dann geguckt, wie viel Kilowatt das hochgegangen ist. Vielen Dank, Dani. Ob das alles ausreichen wird hier mit den Neuerungen, werden wir sehen. Um 20.15 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen sind wir dann klüger. Dir erstmal vielen Dank nach Düsseldorf. Und
danke.
Hier geht es erstmal, ich glaube, weiter noch ein bisschen haben wir ja eine Minute Musik. Danke. Und damit rutschen wir schon wieder in den Podcast-Bonustrack. Heute eine Wiederholung aus der Medienmagazin-Sendung vom 26. Mai 2012 zum Streit DPA-DAPD um den Auftrag des Auswärtigen Amtes.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und damit ins Inland. Jahrzehntelang war die deutsche Presseagentur dpa die unangefochtene Nummer 1 auf dem deutschen Medienmarkt. Inzwischen gibt es jedoch mit DAPD eine zweite nationale Vollagentur und damit gerät die dpa zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Die Wachstumszahlen des Konkurrenten sind beachtlich und schon bald will der Aufsteiger DAPD mit seinem Umsatz zum Marktführer aufschließen. Da kommt der DAPD ein Auftrag des Auswärtigen Amtes gerade recht. Ab 1. Juni soll die Agentur deutsche Botschaften und Konsulate mit Berichten über Deutschland versorgen. Bislang hatte den Millionenauftrag die dpa ausgeführt, doch jetzt ist sie außen vor, weil sie zu teuer war. Die Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Auswärtigen Amtes zweifelte dpa an und ging vor Gericht. Am Montag dieser Woche sprach das Oberlandesgericht Düsseldorf sein Urteil. Meine Kollegin Vera Linz hat die Fakten recherchiert. Vera, dpa scheiterte vor Gericht, so viel wissen wir. Aber vielleicht erklärst du erstmal, worum es eigentlich genau ging.
Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass sich dpa und dapd vor Gericht treffen. Der Ton zwischen beiden Agenturen ist rau und so manch öffentliche Äußerung, etwa wer Qualitätsführer ist oder dass der andere sittenwidrig handelt, fand ja schon ein juristisches Nachspiel. Und diesmal ging es aber nicht um Worte, sondern um Geld. Rund 3,5 Millionen Euro erhielt die dpa pro Jahr vom Auswärtigen Amt dafür, dass sie Botschaften und Konsulate mit Meldungen beliefert hat. 2010 kam die Kündigung, da der Bundesrechnungshof gefordert hatte, dass der Auftrag ausgeschrieben wird, was bis dahin übrigens nie geschehen war. Und nach dieser Neuausschreibung ging der Auftrag an DRPD und da hat die dpa gesagt, das war nicht rechtens.
Mit welchem Argument wurde denn die Rechtmäßigkeit des Urteils angezweifelt?
Naja, bislang war es immer so, dass es bei diesem Auftrag um die Vermittlung des Deutschlandbildes in der Welt ging. Also die Botschaften und Konsulate haben aus dem Material der dpa Newsletter und Ähnliches erstellt. Und es ging auch darum, ein Gegengewicht zu den internationalen Nachrichtenagenturen zu etablieren. Und die dpa hatte dafür über ihren Fremdsprachendienst Meldungen mit Deutschlandbezug aus der ganzen Welt geschickt. Und jetzt hat die dpa gesagt, mit der Auftragsvergabe an DAPD hat man sich über dieses wesentliche Element, ein Gegengewicht zu den internationalen Nachrichtenagenturen zu etablieren, hinweggesetzt und DAPD den Auftrag gegeben, weil die viel günstiger sind, obwohl die Qualität nicht stimme. Das hat das Gericht anders gesehen. Die haben gesagt, Qualität und Preis stimmen auch bei DAPD.
Und wie stellt sich das für dich dar?
Ja, ich habe das mal mühsam aus den verschiedenen Puzzleteilen zusammengebastelt. Ich habe erstmal die DPA gefragt, was sie denn nun über dieses Urteil denken. Und die DPA sagt dazu erstmal so gut wie gar nichts. Nur Pressesprecher Christian Röwekamp gab mir folgendes Statement.
Wir hätten diesen Auftrag des Auswärtigen Amtes gerne gewonnen. Wir sind uns auch sicher, dass die DPA ein idealer, leistungsstarker und verlässlicher Partner ist für jeden, der Berichterstattung mehrsprachig nutzen möchte, aus Deutschland und zu Themen mit Deutschlandbezug weltweit. Insofern bedauern wir diese Entscheidung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf. Wir möchten sie aber nicht weiter kommentieren.
Mein Eindruck ist, das Problem war nicht die Auftragsvergabe, die war sicher rechtens, wie das Gericht ja auch gesagt hat, sondern das Problem lag vorher in der Auftragsformulierung. Denn das Außenministerium hat, anders als es bisher Praxis war, jetzt in dieser Ausschreibung den Fokus auf die Belieferung durch Nachrichten lediglich aus Deutschland gelegt. Vorher kam ja die Meldung aus der ganzen Welt. Und damit war der Auftrag aber plötzlich ein ganz anderer als vorher. Und der passte gar nicht mehr so richtig zum Alleinstellungsmerkmal der DPA, wie auch SPD-Medienpolitiker Marc-Jan Eumann kritisiert.
Der entscheidende Fehler ist gemacht worden bei dem Ausschreibungstext des Auswärtigen Amtes. Ich bin davon überzeugt, dass die umfassende Leistungsunterschiede zwischen DPA und DAPD, insbesondere beim eigenständigen Auslandskorrespondentennetz, nicht hinreichend berücksichtigt worden sind.
Nun ist aber ein besonderes Fund der DPA ihr Auslandskorrespondentennetz mit rund 100 Standorten weltweit, ein Kapital, das Konkurrent DAPD nicht vorweisen kann. Und da das jetzt aber nicht mehr gefragt war, DAPD aber in Deutschland vergleichsweise gut aufgestellt ist bei günstigeren Preisen, bekam eben DAPD aus Sicht des Gerichts zu Recht den Zuschlag. Marc-Jan Eumann, der SPD-Medienpolitiker, bewertet dies allerdings als marktliberale Fehlentscheidung.
Letzten Endes hat es die DAPD dann doch gefreut, oder?
Die hat es natürlich auf jeden Fall gefreut. Die haben am Tag danach oder am Tag selbst sogar erstmal ordentlich gefeiert, kann man verstehen. Aber sie schütteln natürlich auch den Kopf über diese Einschätzung, dass das eine marktliberale Fehlentscheidung sei, weil die sagen, wir haben uns ja ganz richtig verhalten. Es gab Ausschreibungskriterien und nach denen haben wir uns beworben und die haben wir eingehalten und darum haben wir eben gewonnen. Hören wir mal Kurt Dreyer, Chefredakteur von DAPD.
Es kann jedenfalls nicht sein, dass es eine Ausschreibung gibt, wo eine Behörde für sich klare Kriterien definiert, wir uns viel Mühe geben, darauf einzugehen und diesen Wettbewerb dann gewinnen. Und man dann sagt, das passt uns aber politisch nicht. Wir haben ja nicht einen politischen Wettbewerb gewonnen, sondern wir haben mit unseren neutralen, unabhängigen Nachrichtendiensten uns beworben. Und diese Ausschreibung, das ist ja ein völlig normales Verfahren. Das findet hier hunderttausendfach jedes Jahr statt, dass öffentliche Behörden Ausschreibungen machen und wir gewinnen halt.
Aber warum hat sich nun das Auswärtige Amt dazu entschlossen, den Aspekt gerade des Auslands aus dem Agenturauftrag auszulassen?
Das ist schwer zu sagen, denn man muss wirklich feststellen an dieser Stelle, die Beteiligten halten sich äußerst bedeckt. Das ist also fast wie ein Minenfeld, da möchte eigentlich kaum jemand was sagen. Von einem entfremdeten Verhältnis zwischen DPA und dem Amt munkelt man, so viel habe ich rausgefunden. Das ist ja nach einer jahrzehntelangen Partnerschaft durchaus nichts Ungewöhnliches. Aber man muss sicherlich wirklich sagen, es geht eben doch um mehr als um einen Millionenvertrag. Für Marc-Jan Eumann, der sich als einziger sehr deutlich dazu geäußert hat, steht die Zukunft des deutschen Nachrichtenmarktes auf dem Spiel. Denn die DPA-Fremdsprachendienste, deren Arbeit für das Auswärtige Amt nun nicht mehr von Interesse ist, sieht er auch als Kulturträger, so ein bisschen wie das Goethe-Institut zum Beispiel, die staatsunabhängig das Bild von Deutschland im Ausland prägen. Das ist ein Gut, das eben durch die Kooperation mit dem Außenamt gefördert wurde und nun bedroht ist. Und das findet er nicht richtig. Und noch etwas stört Eumann, dass mit DAPD eine Agentur den Zuschlag bekommen hat, die ihre Mitarbeiter nicht nach Tarif bezahlt.
Nach meiner Kenntnis ist DAPD auch deswegen günstiger, weil ich höre, dass nicht alle dort Beschäftigten auch nach Tarif bezahlt werden und dass man unter diesen Umständen dann günstiger anbieten kann als andere. Schwierig wird es dann, wenn einer in diesem Markt agiert und sich eine Position verschafft, die den Wert von Nachrichten beschädigen können und den Wert des Nachrichtengeschäftes und durch die Kooperation mit einem US-amerikanischen Anbieter, mit AP, beinahe nach meinen Kenntnissen komplett auf ein außereuropäisches Korrespondentennetz verzichten kann.
Dessen ungeachtet sieht sich DAPD als gleichwertigen Marktpartner und kann diese Sorge nicht verstehen. Derzeit hat die Agentur nach eigenen Angaben 10 feste Auslandskorrespondenten, 12 Stellen sollen noch kommen. Und außerdem, so die Argumentation, übernehme man ja nicht einfach AP-Meldungen, sondern man überarbeite diese auch journalistisch. Wie hochwertig ihr Angebot ist, ließ sich DAPD jetzt übrigens auch durch eine Qualitätsstudie bestätigen, die sie in Auftrag gegeben hatte und die gestern in Berlin vorgestellt worden ist. Darin wurden rund 8.500 Meldungen von dpa und DAPD analysiert. Können wir mal Florian Kerkau von der Unternehmensberatung Gold Media.
Die Wahrheit ist ja wie immer sehr vielschichtig und wir haben natürlich auch nur in dieser Studie einen Teil der Wahrheit betrachten können. Aus unseren Analysen konnten wir feststellen, dass beide Agenturen gewisse Stärken haben, ein bisschen unterschiedlich aufgestellt sind, aber im Grunde genommen auf Augenhöhe operieren.
Ein Fazit, das DAPD-Kritiker nicht gern hören werden. Allerdings eine Untersuchung, die Gegenteiliges belegt, gibt es bisher noch nicht.
Vom Gerichtsstreit dpa-dapd berichtete Vera Linz. Zu dapd und Aserbaidschan empfehle ich Ihnen stefan-niggemeier.de. Und kurz vor dem Ende des Podcastes noch eine kleine Episode am Rande. Sie hören jetzt die Astrologin Dr. Elisabeth Tessier. Sie war zu Gast bei der Sendung Markus Lanz am 14.12.2011. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, wer die Wetten-Dass-Sendung am 6. Oktober 2012 moderieren wird. Und sie liegt ja auch ein paar Tage nur daneben, aber immerhin. Egal, wie sie es gemacht hat, ob es in den Sternen stand oder ob sie einfach nur eine gute Psychologin ist, lustig ist es auf alle Fälle.
Ich denke, Sie werden neue Wege in der Kommunikation öffnen. Nächstes Jahr, 2012, zwischen Mai und September. Vielleicht haben Sie eine neue Sendung. Sehen Sie, wie konkret ich bin. Vielleicht machen Sie etwas ganz Neues.
Meinen Sie irgendwas mit Wetten auch? Oder so?
Ich habe nicht verstanden.
Ja.
Etwas mit was?
Nein, das war ein Insider-Witz. Es gibt gerade eine Sendung zu besetzen.
Wie?
Es gibt eine Sendung in Deutschland und die will keiner haben. Und jetzt habe ich gedacht, Sie bringen mich okay. Da sozusagen
nein.
Über Paris, Paderborn wieder ins Spiel.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.